was das Gehirn ausmacht, ist, dass es sich selbst umbaut, sehr stark, basierend auf der Aufgabenstellung, mit der es konfrontiert ist. Und wir haben kein anderes Gerät, das es in dem Ausmaß macht. Also es wäre jetzt ein Computer, der so die eigenen Chips umarrangiert, so wie sie eben benötigt werden. Und das haben wir noch nicht. Und das mit dem Quantencomputer werden wir es auch nicht haben.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Dr. Föll. Ich freue mich, Sie sehr in unserer aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Na, guten Morgen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ein super spannendes Buch über unser Gehirn. Sie sagen ja, das ist das einzige Organ, das nicht auf die Werkseinstellung zurücksetzen lässt. Somit merkt man, dass das wichtig ist.
Ja? Genau, ja. Ich habe das Buch so ein bisschen als ein kleines bisschen als Gebrauchsanweisung konzipiert. Und bei modernen Geräten ist es ja oft so, dass man durchaus drüber nachdenken muss, kann ich die einfach jetzt zurückstellen und so wieder einstellen, wie ich sie gekauft habe. Und bei unserer Leber oder beim Darm oder bei was auch immer, bei den Lungen könnte man es vielleicht so machen, aber beim Gehirn nicht, ohne die Persönlichkeit zu verlieren und die Erinnerung zu verlieren.
Das würde jetzt Elon Musk vielleicht ein bisschen anders auffassen. Mit seinem nächsten Startup versucht er wirklich direkt in unser Gehirn einzugreifen.
Ja, der behauptet aber auch gerne Dinge, die dann nicht unbedingt zustande kommen. Also ich habe mich schon
oder
mal...
Oder 10 Jahre später.
Na, ja, vielleicht. Ich weiß, ich habe da einen, der verspricht immer gern viel. Also von ich sag mal, bei der Raketenantriebsforschung ist es, glaube ich, nicht zu verleugnen, dass da seine Initiativen große Fortschritte gemacht haben. Bei der Neurowissenschaft sehe ich es noch nicht. Er hat durchaus Dinge gemacht, die beeindruckend sind, die es aber zum Teil einfach schon lang vorher gab und dann eben nur durch dieses Neuralink nochmal eher so in die Öffentlichkeit gepusht worden sind. Aber mal schauen, wenn es die Forschung weiterbringt, bin ich ja generell immer dafür.
Ich auch. Und das ist ja der Grundsatz der Forschung, dass die sich immer nach oben irrt. Ja? Wer weiß, wo wir noch rauskommen. Aber was ich bei Ihnen auch super spannend fand, es gibt ja unterschiedliche Metapher über das Gehirn. Ja? Das ist ein Uhrwerk, Computer. Sie haben da eine sehr interessante Perspektive auf das Gehirn gewählt. Können wir das vielleicht aufgreifen?
Sehr gern, ja. Also ich habe den starken Eindruck, dass das Gehirn grundsätzlich mit dem Gerät verglichen wurde, das eben das komplexeste Gerät ist, das man zu der Zeit vorliegen hat. Also es war, wie Sie sagen, Uhrwerk. Eine Zeit lang war es ein Webstuhl, was ich interessant fand, was jetzt nachher ein bisschen albern klingt, aber überhaupt nicht so albern ist, weil das einfach das erste Gerät war, wo man im Grunde genommen ein Programm eingelegt hat, das dann durchgeführt wurde und dann gemerkt hat, oh, vielleicht ist im Gehirn ja auch so, dass es sowas wie Hardware und Software gibt und so weiter. Dann natürlich Computer. Momentan redet man drüber, oh, vielleicht der Quantencomputer könnte jetzt so sein wie ein Gehirn. Und meine Perspektive ist, dass diese ganzen Metaphern zwar hilfreich sind, aber einfach generell zu kurz greifen aus einem Grund. Was das Gehirn ausmacht, ist, dass es sich selbst umbaut, sehr stark, basierend auf der Aufgabenstellung, mit der es konfrontiert ist. Und wir haben kein anderes Gerät, das es in dem Ausmaß macht. Also es wäre jetzt ein Computer, der so die eigenen Chips umarrangiert, so wie sie eben benötigt werden. Und das haben wir noch nicht. Und das haben wir beim Quantencomputer, werden wir es auch nicht haben. Das heißt, das Gehirn ist einfach komplexer als die Geräte, die wir haben. Aufgrund dieses Umarbeitungsaspekts. Also man nennt es Neuroplastizität. Inzwischen hört man den Begriff häufiger. Und die Leute versprechen sich auch viel davon, auch was Medizin angeht und so weiter und Psychotherapie angeht. Aber letztlich ist es einfach nur ganz basic der Prozess, mit dem unser Gehirn lernt. Es baut sich selbst um und darüber lernt es. Und das ist einfach ein anderer Vorgang, als wir bei allen Gerätschaften haben, die wir so hatten in der menschlichen Historie.
Aber Sie wählen da trotzdem eine interessante Metapher von Gehirn, Think It in Anlehnung auf LinkedIn, vermute ich.
Genau, ja. Das, ja, da habe ich mal einen kleinen Gag erlaubt. Also ich habe dann die Vorstellung entwickelt des Gehirns als ein soziales Netzwerk, wo man eben sagt, die einzelnen Nervenzellen, die es gibt, sind nicht Bits und Bytes wie im Computer, sondern kann man sich vorstellen wie einzelne Personen, die eben eigene Entscheidungen treffen und die eigene Verbindungen haben mit anderen Leuten. Und da habe ich eben diesen Gag-Namen LinkedIn gewählt, als, wie Sie sagen, als LinkedIn. Und natürlich macht es das überkomplex. Also unsere Nervenzellen sind nicht so komplex wie ein ganzer Mensch und die machen sich nicht so viel Gedanken wie ein ganzer Mensch. Aber es versinnbildlicht ein bisschen mehr so diese Idee, dass eben jede Nervenzelle einzigartig ist und eben Verbindungen zu anderen hat und darüber die Kommunikation geschieht. Und dass man so ein bisschen Dynamiken sieht wie in einem sozialen Netzwerk. Also zum Beispiel, dass manche Personen gern mit bestimmten anderen Personen Kontakt haben, aber dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Oder wenn sie zu wenig Kontakt haben, dann löst sich irgendwann eine Verbindung. Wenn sie zu viel Kontakt haben, vielleicht löst sich dann auch eine Verbindung, weil einer keine Lust mehr hat, so viel zu reden und so weiter. Und so ähnliche Prozesse sieht man im Gehirn auf Basis, auf dem Level der Nervenzellen durchaus auch. Und wenn wir das Gehirn wirklich verstehen wollen, dann müssen wir halt so eine Perspektive uns annehmen, dass wir einfach sehen, wie komplex das wirklich ist, was darin vor sich geht.
Es ist auch sehr interessant, wenn man Ihr Buch anschaut, dann merkt man, es gibt sehr, sehr viele Mythen oder Erzählungen über das Gehirn, die so einfach gar nicht stimmen. Zum Beispiel, dass wir nur 10% unserer Gehirnleistung nutzen. Und wenn wir jetzt irgendwann vielleicht so ein paar Pillen einschmeißen, so wie bei Lucy oder bei Limitless, dann geht die Post ab. Was halten Sie davon?
Also ich bin generell großer Science-Fiction-Fan, deswegen finde ich es immer spannend, wenn man solche Ideen einfach so ein bisschen schaut, wo die hinführen können und was dann für ein Film oder für ein Buch rauskommt. Aber tatsächlich ist es ganz interessant zu sehen, warum das nicht so ist mit diesen 10%. Also nicht nur, dass es einfach nicht stimmt mit den 10% oder wo es herkommt, sondern auch, wie wir nachweisen können, dass wirklich wir derzeit momentan alle von uns 100% des Gehirns nutzen. Ich komme ursprünglich aus der Hirnforschung, aus der bildgebenden Hirnforschung. Das heißt, ich habe Leute in MRT-Scanner gelegt und dann eben auf dem Bildschirm geguckt, wo tut sich da was. Und wenn man diese Bilder sieht, man sieht ja immer wieder in so Zeitschriften oder so, in Magazinen, dass man so ein Bild vom Gehirn sieht und dann gibt es da eine so eine Stelle oder zwei Stellen, die aufleuchten, dann so rot oder gelb. Und da hat man so den Eindruck, ah okay, dann sind die Regionen sind aktiv und der Rest ist nicht aktiv. Und das ist aber eben irreführend, weil die Bilder sind immer solche Subtraktionsbilder. Also das ist so, das zeigt dann, wo es besonders aktiv ist. Aber in Wirklichkeit ist das ein Prozess, mit dem das Bild hergestellt wird. Und wenn man die Leute einfach nur so in den Scanner legt und einfach nur guckt, wo ist dieses Gehirn gerade aktiv, dann leuchtet einfach alles auf dem Scan. Also dann sieht man einfach, dass alle Teile des Gehirns die ganze Zeit aktiv sind. So ist unser Gehirn einfach gebaut, sonst wäre es auch eine riesen Energieverschwendung, wenn wir nur 10% davon nutzen würden. Und so kann man eben das auch nachweisen, dass das mit den 10% nicht sein kann. Ich sehe es inzwischen so ein bisschen einfach als Metapher, dass man sagt, wir alle haben nochmal mehr Potenzial, das wir ausschöpfen können. Das kann künstlerisches Potenzial sein, kann sportliches Potenzial sein. Und das ist uns so ein bisschen pushen soll und das so ein bisschen rauszufinden, was können wir vielleicht, was wir bislang noch nicht entdeckt haben. Und unter dem Aspekt finde ich es eine ganz schöne Metapher und da finde ich es irgendwie ganz anregend, aber faktisch gesehen ist es nicht so, dass wir nur 10% nutzen.
Gibt es weitere Mythen oder Erzählungen, Narrative, die einfach an sich falsch sind? Zum Beispiel linke und rechte Gehirnhälfte?
Daran habe ich jetzt gerade auch gedacht, als Sie gefragt haben. Ja, das ist auch sowas. Also man hat den Eindruck, man bekommt oft erzählt, dass eben die linke und rechte Gehirnhälfte abgetrennt voneinander agieren und dass die linke die analytische, sprachliche, mathematische ist. Und die rechte ist die kreative Seite und die eine träumende Seite und so weiter. Und auch das ist mehr so eine Metapher. Also auch wenn man es als Sinnbild sieht, dann kann man sagen, gut, wir alle haben verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit in uns und die eine ist eben analytischer, die andere ist kreativer und wir sollten die beide ernst nehmen, dann stimme ich da absolut zu. Aber auch da wieder vom Gehirn her ist es nicht ganz so einfach. Ich sehe schon, woher das kommt, weil tatsächlich unter den wenigen Dingen, die wirklich sehr stark links oder rechts veranlagt sind im Gehirn, ist die Sprache nahezu ausschließlich oder zum Großteil tatsächlich links üblicherweise. Das ist ungewöhnlich. Unser Sprachzentrum ist einfach sehr linksseitig lokalisiert, mehr als viele andere Dinge.
Dr. Föhl, wenn man jetzt Linkshänder ist oder Rechtshänder, dreht sich das oder nicht?
Das macht dafür keinen Unterschied. Tatsächlich ist das Gehirn von Linkshändern und Rechtshändern unterschiedlich, beziehungsweise vom Gehirn her, das ist auch ganz interessant. Vom Gehirn her gibt es eigentlich nicht wirklich Linkshänder und Rechtshänder, sondern Rechtshänder und Beidhänder. Also wenn man jetzt guckt, das Gehirn untersucht von Linkshändern und Beidhändern, dann sieht sich das sehr, sehr ähnlich. Und das von Rechtshändern ist eben anders arrangiert. Das heißt, rein, wenn man nur ins Gehirn guckt, rein neuropsychologisch, scheinen alle Linkshänder eigentlich eher beidhändig veranlagt zu sein. Und dann gibt es eben noch die Rechtshänder, die Rechtshänder sind. Macht aber weiß nicht, ob es für den praktischen Alltag einen Unterschied macht, habe auch nie nachgeguckt, ob sich das wirklich so zeigt, dass Linkshänder dann zum Beispiel besser in der Lage sind, mit der anderen Hand zu arbeiten, ist durchaus möglich, aber das weiß ich nicht. Genau, also das macht einen Unterschied im Gehirn, aber für die Sprache, das Sprachzentrum macht es keinen Unterschied, soweit ich weiß. Man sieht es aber normalerweise, wenn zum Beispiel ein Schlaganfall eintritt oder so, und dann gibt es ja auch teilweise, dass die Leute dann Sprachfähigkeit verlieren und so kann man dann einen Hinweis darauf finden, welches Zentrum im Gehirn betroffen sein muss davon. Und deswegen, daher wird es mit Sicherheit kommen, weil die linke Seite eben eher die sprachliche Seite wirklich ist. Und ich glaube, daher kommt es so ein bisschen diese Vorstellung. Aber sie wird eben überzogen dargestellt, weil so einen großen Unterschied macht es nicht. Und ich rede auch im Buch von Personen, bei denen sich eine Hirnhälfte überhaupt gar nicht erst entwickelt hat. Und das gibt es auch, und dass die Leute das trotzdem bis ins Erwachsenenalter überleben und in manchen seltenen Fällen auch gar nicht merken. Das sind wirklich sehr wenige Fälle, aber es gab es auf alle Fälle, dass die nicht wussten, dass sie nur eine Gehirnhälfte haben. Und dann ist es so, dass die andere Hälfte einfach alles übernimmt. Deswegen merkt man es nicht. Und deswegen, daran kann man schon feststellen, dass es so streng nicht sein kann mit diesen zwei Seiten. Ne? Weil die Leute sind jetzt nicht irgendwie unkreativ oder sprachlich unbegabt oder so. Das zeigt sich da nicht.
Und es gibt ja auch, gab es auf jeden Fall früher mal Mythen, dass Intelligenz von Frauen und Männern unterschiedlich ausgeprägt ist, weil die Gehirnhälften näher beieinander sind. Bei Frauen, dadurch sind sie schneller im Denken, oder ist das alles auch Mythen?
Dass es daran liegt, dass es schneller, dass sie näher beieinander sind, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber ja, generell gibt es da auch viele Missverständnisse und Fehlernamen, wenn es um Intelligenzforschung auch geht. Da bin ich so ein bisschen zynisch und nehme so ein bisschen, ich halte den Intelligenzforschern so ein bisschen die Füße übers Feuer, weil die auch, also die Intelligenzforschung, IQ-Forschung lange gesagt hat, Männer sind schlauer als Frauen. Und irgendwann war klar, dass es nicht mehr haltbar ist. Also irgendwann hat sich die Gesellschaft auch so verändert, dass es, dass man nicht mehr nur davon ausgegangen ist, dass Männer automatisch alles besser können, und dass man auch gesehen hat, Frauen in Führungspositionen machen ihren Job genauso gut oder noch besser als Männer, und gemerkt hat, irgendwie kann das nicht stimmen, dass Männer grundlegend intelligenter sind. Und dann hat sich die IQ-Forschung auch so ein bisschen gewandelt, gesagt, nee, und so ist es doch so. Sind eher die Frauen im Schnitt intelligenter, aber bei den Männern gibt es eine höhere Varianz. Also bei den Männern ist so dieser statistische Ausschlag größer. Und dass man, dann kann man immer noch argumentieren, ja, Frauen sind im Schnitt schlauer, aber die ganzen Genies sind trotzdem noch Männer. Und mir kommt das alles sehr kulturell geprägt vor, muss ich einfach ehrlich sagen. Es ist auch keine sehr methodisch super gefestigte Forschung. Also das basiert viel auf solchen statistischen Zusammenhängen, die wenig Aussage über die grundlegenden Mechanismen zulassen. Oft, nicht immer, aber oft. Und deswegen ist es so, sind so Schlussfolgerungen, die ich denen nicht ganz abkaufe. Ich habe auch den Eindruck, also nicht ich habe den Eindruck, sondern was viele jetzt denken, auch viele in der Forschung, einschließlich viele Forscher oder einige wichtige Forscher aus dem Bereich Intelligenz, ist, dass wir das ganze Konzept Intelligenz so ein bisschen falsch aufgesattelt haben. Ich kann da noch ein bisschen mehr reingehen, wenn Sie wollen.
Ich weiß, das heißt, Herr Dr. Völler, mich würde sehr interessieren, weil ich ehrlich gesagt bis jetzt eine ganz andere Perspektive auf G-Faktor eingenommen hatte. Und wenn man sich mit der psychometrischen Forschung, das ist, ich glaube, Intelligenz- und IQ-Forschung gehört zu den am besten erforschten Wissenschaftsfeldern der letzten 100 Jahre, wenn ich mich nicht irre.
Da stimme ich zu.
Und ziemlich stabil in den Ausprägungen. Ja. Deswegen war ich so überrascht, dass Sie da so eine, sagen wir, konträre Perspektive einnehmen, was ich total klasse fand. Deswegen, ich würde gerne schon verstehen, weil ich werfe eine These rein und Sie nehmen sie auseinander, okay? Wenn man jetzt die aktuelle IQ-Forschung anschaut, die wirklich sehr häufig repliziert wird, dass man sagt, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen einem zwischen IQ-Quotient im Vergleich zu der Kohorte des Alters und, sagen wir, kognitive Performance entlang der Lebenslinie. Und wenn man jetzt, sagen, Unterschiede im Erfolg, wie immer man Erfolg definiert, betrachtet, gibt es nur zwei Faktoren, die überhaupt einen signifikanten Einfluss haben. Das ist einmal nach Big Five Conscientiousness mit so ungefähr 5-8%. Aber IQ-Quotient macht ungefähr 25% aus der Erfolgsunterschiede. Und da das so oft repliziert wurde, warum sind Sie da so skeptisch?
Ja, also da gibt es tatsächlich eine klare Antwort drauf, die aber die von der Methode herkommt. Jetzt speziell auf diese Frage, wie kann das sein, dass sich diese Zusammenhänge, die, wie Sie sagen, sich über Jahrzehnte und noch länger zeigen, dass ich die nicht ernst nehme? Und da ist ganz klar die Antwort drauf, solche Zusammenhänge haben nur dann eine Bedeutung, wenn man wirklich ausgeschlossen hat, dass es nicht an irgendwas anderem liegt, was da reinspielt, ein anderer Faktor, der da reinspielt. Beispiel ist halt zum Beispiel, man sagt, Leute, die, es gab so eine ganz klare Korrelation zwischen wie viel Fernsehen man sieht und ob man Übergewicht hat. Zeigt sich auch immer wieder. Und natürlich ist es nicht so, dass Fernsehen dick macht. Das ist nicht so. Sondern ist es halt so, wenn man sagt, man bewegt sich weniger und man nimmt, hat deswegen mehr Gewicht als andere Leute, die mehr Sport machen. Was macht man, wenn man sich nicht viel bewegt? Dann guckt man mehr Fernsehen. Das heißt, der Zusammenhang zeigt sich, der wird sich auch in 100 Jahren noch zeigen. Und der wird immer wieder bestätigt werden. Aber er ist nicht das, worum es geht. Man schaut auf das Falsche. Und ich sehe die Gefahr bei der IQ-Forschung genauso. Weil wenn man jetzt guckt, Studien, die sehr klar zum Beispiel das Einkommen der Eltern oder auch das Vermögen der Eltern mit einbeziehen, die finden keinen so einen starken Zusammenhang zwischen IQ und Erfolg. Da gibt es dann einige, die finden gar keinen Zusammenhang und einige, die finden zumindest einen schwächeren Zusammenhang. Und das sieht für mich, wirkt es eher so, also wie gesagt, wir können über einzelne Studien reden und so weiter, wir können einzeln zerpflücken, aber über das Feld hinweg wirkt es auf mich so, als würde man einfach messen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, wenn man reich auf die Welt kommt, üblicherweise auch viel Erfolg im Leben hat. Oder was, es muss ja nicht reich sein, aber je höher das Einkommen der Eltern war, desto besseren Stand hat man dann selbst, erfolgreich zu werden. Und als ob der IQ was wäre, das da mitgeschleift wird. Da gibt es zum Beispiel auch einen Hinweis drauf, wenn man Adoptionsstudien anschaut, wenn ein Kind aus einer niedrigen Einkommensstufe in eine höhere Einkommensstufe adoptiert wird, dann springt der IQ automatisch hoch. Wenn sie vorher, nachher einen IQ-Test machen, dann ändert sich der um sowas wie 14 IQ-Punkte. Was eine unrealistisch große Veränderung ist.
Wobei Epigenetik kann ja natürlich, ich meine, die Ernährung macht viel aus, Sport macht viel aus, das kann durchaus sein, aber ja. Bis zum 18. Lebensjahr, da gibt es ja, glaube ich, keine weitere Sprünge mehr.
Ja, genau, das kannst du sagen, ich muss gucken, in welchem Alter es diese Additionsstudien gab, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig mit den 14 Punkten, aber natürlich spielt Epigenetik auch eine Rolle. Natürlich spielt die Umgebung eine Rolle, in der sich die Kinder aufhalten. Aber dann ist die Frage, was sagt uns der IQ dann noch? Also wenn das so veränderbar ist, wenn wir eine Person mit niedrigem IQ nehmen können und einfach in eine neue Umgebung setzen und dann wird es zu einer Person mit einem hohen IQ, warum messen wir das dann überhaupt noch? Also was macht es denn für eine Aussage fürs spätere Leben? Dann ist es ja auch nicht realistisch, dass es wirklich den Erfolg im Leben vorhersagen kann.
Aber nicht nur aber das ist ja genau deswegen, ist das immer in Kohorten eingeordnet. Und ich meine, die klassischen wissenschaftliche Bereinigung der Kausalität und der Korrelation. Ich meine, diese sozialen Faktoren werden ja auch eliminiert. Ansonsten ist so eine Aussage nichts wert. Ja, und das ist,
ja, also die sozialen Faktoren zu eliminieren ist keine triviale Aufgabe. Das kann man, und es ist auch keine binäre Aufgabe, sondern das kann halt besser funktionieren oder schlechter funktionieren. Und ich bin einfach nicht zufrieden damit, wie es gemacht wird in aller Regel. Und wie gesagt, ich habe schon Studien gesehen, wo ich gesagt habe, da bin ich zufrieden damit, da habe ich den Eindruck, es wird nicht gut kontrolliert. Und das sind dann meistens die zeigen, dass IQ keinen oder wenig Einfluss hat. Und es ist auch nicht so überraschend, wenn wir schauen, was für ein schwammiges Maß IQ wirklich ist. Das habe ich im Buch so ein bisschen beschrieben, dass ich gesagt habe, man stellt sich vor, es gäbe so ein Quotient für die Sportlichkeiten, also der Olympia-Quotient. Und wir sagen, wir messen eben Ballgefühl, wir messen Teamgeist, wir messen Balancefähigkeit und so weiter und stellen uns da einen Score zusammen. Das wäre dann methodisch identisch zum G-Score, auf den die Intelligenzforschung beruht. Und das würde uns viel aussagen. Also das wäre ein guter Prädiktor dafür, wie sportlich die Leute nachher sind, mit Sicherheit. Und wir könnten dann sehen, wen wir auf ein Fußballfeld schicken können und die Leute würden dann gut performen, schlechter performen. Aber das stürzt dann da ein, wo wir dann die Leute zum Beispiel Pferde reiten lassen und wir merken da, oh, da hilft große Muskelmasse nicht. Da brauchen wir jemanden, der einen anderen Körperbau hat, als das, was wir beim Fußball oder beim Basketball suchen. Und dann merken wir, oh, Ballgefühl spielt auch keine Rolle, Teamfähigkeit spielt auch keine Rolle. Wir messen Dinge, die da nicht dazugehören. Wir müssten andere Dinge messen. Und dann merkt man, oh, vielleicht haben wir gar keinen generellen Sportfaktor gefunden, sondern wir haben einen Sportfaktor gefunden, der einfach präzise auf das abzielt, was wir eben in unseren ursprünglichen Konzepten drin hatten. Und dann fällt halt sowas wie Pferdejockey oder auch andere Sachen oder Polo oder irgendwas, fällt dann alles raus. Und das Problem sehe ich auch so ein bisschen beim IQ oder halt grundsätzlich auch. Und wenn das so ist, ist ja in Ordnung, dass es dann korreliert mit Lebenserfolg. Aber was sagt uns das dann noch aus? Was sagt uns das aus über die Fähigkeit, die da dahinter steckt, die dann letztlich zum Erfolg führt? Und ja, ich weiß, ich mache mir da keine Freude damit. Ja, das ist so. Also beziehungsweise es gibt halt unterschiedliche
Strömungen. Ich finde es spannend.
Ja,
ich finde es spannend.
Ja. Also meine Kernaussage ist auch, ich sage auch nicht, dass es alles Quatsch ist und alles aufhören soll, aber was ich sage ist, es wird überschätzt als Konzept. Und im Buch sage ich auch so ein bisschen, dass ich auch schon gesehen habe, dass Leute auf so Partnerbörsen gesagt haben, oh, ich suche jemanden, irgendwie Hauptsache, Hauptsache ist intelligent, Hauptsache ist smart. Und ich sage dann so, nee, das ist nicht wirklich das, wonach du suchst. Weil es bringt dir nichts, wenn du da jemanden hast, der irgendwie Zahlenreihen fortsetzen kann und dann aber halt irgendwie herzlos ist oder unkreativ ist oder was auch immer man eigentlich in einer Partnerschaft nicht haben will. Und das, also damit will ich ausdrücken, das, was da so gemessen wird, ist für den Alltag nicht unbedingt das, was wirklich für unser Leben einen Ausschlag gibt.
Ja, deswegen, Herr Dr. Völler, da bin ich absolut bei Ihnen. Er erklärt das ja nur 25% des Erfolges, ja, und das ist ja vor allem bei kognitiven Themen, glaube ich, relevant. Und ich vermute, das merkt man auch, wenn jemand kognitiv sehr stark ist, wird er einfach zum Beispiel in eine Beratung. Bin ich mir ziemlich sicher, da wo wir jetzt aktiv sind, es ist sehr hilfreich, wenn der Prozessor ein bisschen schneller getaktet ist. Das merken wir auch, ja, im Querschnitt, auch in Bewerbungsgesprächen, so wenn man, 300 Bewerbungsgespräche im Jahr führt, da gibt es eine gaussische Normalverteilung, so ist das auch, und das ist nicht nur Ausbildung, weil wenn das nur Ausbildung wäre, dann würden wir die genetische Determinismus komplett ausschließen. Das ist ja nicht wahr. Aber ich meine, auch die Intelligenz wird zu 40-60%, so im Schnitt, sind die Studien mit eineiigen Zwillingen durch Genetik determiniert.
Ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel dran, aber da gehe ich jetzt im Buch nicht drauf rein, da müsst ihr auch nochmal weiter nachlesen. Aber ich sag mal, die genetische Forschung ist auch nicht davor gefeit, dass die sozialen Faktoren damit reinspielen. Das sollte man jetzt nicht meinen. Man sollte meinen, das sind zwei getrennte Themen, aber das ist nun mal nicht so. Weil zum Beispiel in einer Gesellschaft, wo in der Leute mit weißer Haut mehr Möglichkeiten bekommen, ist es natürlich so, dass die Genetik auch mitbestimmt, wo man sich sozial aufhält. Und auch da habe ich den Eindruck, das ist nicht immer ausreichend bereinigt. Aber klar, was ich nicht sage, ist, wir kommen alle genau gleich auf die Welt und es hängt nur von der Umgebung ab. Das sage ich auf keinen Fall. Sie haben absolut recht, da gibt es genetische Unterschiede, die bei allem Möglichen eine Rolle spielen. Aber was ich meine ist, ich gucke mir das an, ich gucke mir die Gesellschaft an, ich gucke mir an, wie auch Wissenschaft berichtet wird und ich kriege einen starken Eindruck, die Leute überschätzen diese individuellen Unterschiede einfach sehr. Weil es auch angenehm ist, weil es leicht ist, man kann sich selbst für besser halten als für andere, wenn man einen hohen IQ hat und so. Und man kann irgendwie, man kann Leute abtun, die niedrigen IQ haben, dass man sagt, okay, um den muss ich mich nicht kümmern, der wird es eh nicht schaffen. Also psychologisch kann es sich sehr angenehm anfühlen zu sagen, wir kommen mit bestimmten Fähigkeiten auf die Welt und die bestimmen, wo es hingeht. Und deswegen wird man ab und zu ein bisschen dazu verleitet oder kann dazu verleitet werden, das eben stärker zu bewerten, als es tatsächlich ist. Das ist im Grunde nur meine Aussage. Also
ich fand es eher befreiend, dass nur 25% durch IQ erklärt werden können. 75 ganz andere Faktoren sind ja, die kaum messbar sind. Das ist ja, war für mich eher eine coole Schlussfolgerung zu sagen, lieber Leute, da sind so viele Themen, die kann man gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie Fortune oder Serendipität man bewerten kann. Ja, die hat ja so, ich meine, in der Forschung, Innovationsforschung, sind 50% Einfluss, ja, häufig. Deswegen, ich fand das super spannend. Und es gibt ja auch eine andere Perspektive, dass alle wie ein leeres Blatt Papier auf die Welt kommt und wie beschreiben die durch die Umwelt, und das ist ja auch absoluter Schwachsinn.
Ja, ja, deswegen meine ich auf die Seite, also da möchte ich mich überhaupt gar nicht auf die Seite stellen, weil damit tut man ja auch Unterschiede ab, die einfach anerkannt werden müssen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, also wenn die Welt absolut gerecht wäre und wir kommen alle genau gleich auf die Welt und so, dann können wir anfangen drüber zu reden, okay, was gibt's noch für Unterschiede und so, aber das ist ja, also Tatsache ist, wir kommen in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Eigenschaften auf die Welt und es ist wichtig, es anzuerkennen, ganz, ganz klar. Deswegen meine ich auch nur, ich sage nicht, die ganze Forschung dazu ist Quatsch oder muss aufhören, sondern wirklich nur, dass ich den Eindruck habe, im Alltag und wenn man so drüber nachdenkt und auch in manchen Studien, wird das halt zu ernst genommen und wird zu schwer gewogen. Und wenn wir rausfinden wollen, wie die Welt wirklich ist, müssen wir da so ein bisschen Schritt zurück machen und überlegen, sind unsere Annahmen auch alle wirklich korrekt, mit denen wir da rangehen.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Sie haben sich ja mit dem Phantomschmerz beschäftigt. Mhm. Ja. Gab es da in den letzten 70 Jahren Fortschritte, wo man komplett neue Erkenntnisse an die Oberfläche gefördert hat, die früher ganz anders wahrgenommen wurden oder ausgelegt wurden?
Ja, in einem Punkt auf jeden Fall. Also der erste Nachweis darüber, dass Phantomschmerz tatsächlich im Körper stattfindet, etwas Körperliches ist, kam erst so in den 90er Jahren mit bildgebender Hirnforschung. Man hatte vorher über hunderte oder von mir aus auch tausende Jahre, ich weiß, aber über hunderte Jahre nachgewiesen, hatte man Leute, die eben gesagt haben, wenn ich die Augen zumache, ist die Hand noch da und oder was auch immer sie da genau gespürt haben. Und man wusste nicht, ob die Leute sich das nur einbilden oder nicht. Der bekannteste Phantomschmerzpatient der Weltgeschichte war Lord Nelson, ein britischer Admiral, der einen Arm verloren hat, eben, ich glaube, auch im Kriegseinsatz. Und für ihn hat er gesagt, dass sein Phantomschmerz und seine Phantomempfindung war für ihn ein Nachweis der menschlichen Seele, weil er gesagt hat, wie kann das sonst sein, dass der Körper zerstört wird, aber noch da ist, noch gespürt werden kann. Das muss ja heißen, es bleibt was übrig vom Menschen. Und der Nachweis dafür, was wirklich los ist, also dass es wirklich daran liegt, dass das Gehirn sozusagen einfach für das Gehirn weiterhin dieser Arm oder dieses Körperteil da ist und weiter Prozesse stattfinden, die für die Wahrnehmung zuständig sind, das konnten wir erst nachweisen mit funktionellem MRT halt in den 90er Jahren. Das würde ich schon sagen, war so ein Dreh- und Angelpunkt der Phantomschmerzforschung. Man kann natürlich argumentieren, was es den Leuten bringt, ist die Frage, ne? Also die Forschung, die den Leuten mit Phantomschmerzen oder mit chronischen Schmerzen generell hilft, braucht das nicht. Die findet woanders statt. Da geht es darum, wie kann man medikamentös behandeln, welche Übungen kann man machen und so weiter. Da braucht man nicht die Hirnforschung dazu. Aber das Verständnis hat sich schon stark gewandelt dafür, ja.
Sehr, sehr interessant. Sie haben sich aber mit dem Gehirn aus der Perspektive des physiologischen Organs beschäftigt und Sie schreiben, etwa ein Drittel der Zeit schaltet sich das Gerät einfach ab. Wir nennen das Schlaf.
Genau. Auch da wollte ich so ein bisschen das Buch so als Gebrauchsanweisung fürs Gehirn konzipieren und habe dann gedacht, Mensch, wenn das ein Produkt wäre, das man auf den Markt bringt, das wäre ja auch ein Riesenskandal, dass es einfach ein Drittel der Zeit nicht bedient werden kann. Natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, weil auch unser Gehirn ist ja nicht abgeschaltet. Es tut allerlei Dinge im Schlaf. Aber wir können es eben nicht bewusst mehr drauf zugreifen. Und wir verlieren im Grunde das Bewusstsein für, ja, ich habe gesagt, ein Drittel des Tages, also so 8 Stunden im Schnitt von 24 Stunden. Und das ist schon spannend, zumal wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr darüber lernen, wie wichtig der Schlaf tatsächlich ist. Also speziell, wenn es um so Reinigungsprozesse geht, die dann stattfinden. Also es klingt wirklich sehr danach, wie wenn so nachts die Stadtreinigung durchgeht und einfach so die Gehwege freimacht und so weiter. Dass wir einfach merken, es gibt Prozesse, die laufen da ab und deswegen ist es gesund, wirklich auch ausreichend lang zu schlafen. Was wir nicht immer alle tun, ich auch nicht. Ich habe letzte Nacht, glaube ich, um die 5 Stunden geschlafen. Das ist, glaube ich, auch nicht gesund. Da muss man auch so ehrlich sein und anerkennen, wann man auch selbst als Forscher vielleicht nicht das tut, was die Wissenschaft vorgibt. Aber genau, da lernen wir mehr und mehr drüber und es ist auch faszinierend.
Und wenn man sich jetzt mit dem Schlaf beschäftigt, ich meine, das ist ja mit Abstand das beste Biohacking-Instrument, das man so sich vorstellen kann. Ja? Wenn man jetzt die heutige Longevity-Forschung mit aufgreift, Schlaf kommt überall so ziemlich an der ersten Stelle. Und Sie haben ja darüber geschrieben, dass die Regelmäßigkeit eine große Rolle spielt. Und bei mir, wenn man jetzt die Schlaftracker nimmt, dann ist die Konsistenz der Einschlafzeiten und Aufwachzeiten wird sehr hoch gewichtet. Wie sehen Sie das?
Also auch da will ich den Konsens so ein bisschen anzweifeln, in dem Sinn, dass die Schlaftracker, das kaufe ich denen auch noch nicht hundertprozentig ab. Ich bin bei der Forschung nicht ganz drin, ich habe es auch im Buch jetzt nicht drin mit den Schlaftrackern speziell, habe aber den Eindruck, die überinterpretieren da auch schon durchaus. Generell ist es so, die Regelmäßigkeit hilft halt auch, dieses Schlafmaß beizubehalten und hilft auch dem Körper eine Routine zu geben. Das ist mit Sicherheit was, es hilfreich ist, aber mit Sicherheit auch was, dass man nicht forcieren muss, wenn man jetzt jemand ist, der oder die einfach natürlicherweise weniger regelmäßig schläft oder auch irgendwie weniger Schlaf braucht oder mehr Schlaf braucht. Da darf man nicht vergessen, dass diese ganzen Hinweise immer so über die Gesamtstatistik sind. Aber es ist durchaus so, dass Leute teilweise Probleme haben, zum Beispiel Schlaf zu finden, auch wegen dem Stress, den man dann im Alltag hat und so weiter. Und dass es da aus der Forschung auch Hinweise drauf gibt für die Schlafhygiene. Wie kann man gut schlafen? Wie bekommt man das hin? Und da hat sich halt auch die Regelmäßigkeit als etwas rausgestellt, dass da hilfreich sein kann. Genauso wie, dass man eben für die richtige Schlafumgebung zum Beispiel sorgt, was ja auch nicht immer möglich ist. Ne? Wir können nicht alle in einem ruhigen, gekühlten Raum schlafen, ununterbrochen 8 Stunden.
Abgedunkelt.
Abgedunkelt, genau. Und spätestens, wenn die Kinder reinstürmen und wach sind und so weiter, ist dann halt in Wirklichkeit dann rum im Schlaf im echten Leben. Also das heißt, ein bisschen ist da auch so eine Utopie dabei oder beziehungsweise sind halt eben Ratschläge dabei, wie man es idealerweise machen sollte. Und da war die Regelmäßigkeit mit dabei, genau. Mit den Schlaftrackern, also ich, wie gesagt, ich habe mir die Forschung nicht angeguckt dazu. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es etwas ist, das tatsächlich im Einzelfall helfen oder schaden kann. Weil ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die dadurch eher nervös werden, wenn der Schlaftracker sagt, das war jetzt keine gute Nacht, die dann denken, ah Mensch, hätte ich doch was anderes gemacht. Wie mache ich es jetzt doch? Sollen wir doch wieder in die Rollo runtermachen oder hochmachen und so und sich davon nervös machen lassen. Und das hilft dann natürlich auch nicht. Also da müsste ich mal, da müssen wir tatsächlich die Forschung nochmal nachgucken dazu, wie die, was die wirklich taugen.
Ein Riesenvorteil von einem Tracker ist die Sensibilisierung für den Schlaf. Ja, weil man, ich meine, die Transparenz im Leben verändert das Verhalten. Ja. Man wird einfach deutlich sensibler und bewusster im Umgang mit diesem Instrument, weil ich glaube, Schlaf war so ziemlich am wenigsten beachtete Komponente des Lebens, weil man sagte, man verschläft einfach die Zeit und das ist so eine wertvolle Zeit, darf man nicht verschlafen. Man hat ja auch nach den Wegen gesucht, wie man nur mit wenigen Stunden Schlaf trotzdem fit bleibt. Ja, und da ist aber die Forschung auch ziemlich eindeutig. Schlafmangel reduziert die kognitive Performance und entspricht einem, so, was Alkoholkonsum anbetrifft, so leicht im Promillenbereich. Mhm.
Ja, auf alle Fälle. Es ist auch, es ist spannend zu sehen, was die Vorschläge sind, die die Wissenschaft bringt, um wirklich das Gehirn gesund und fit zu halten. Weil es sind an aller Regel Dinge, die, ja, mehr oder weniger kostenlos sind. Also, wie gesagt, wir können nicht alle so schlafen, wie wir wollen. Das hängt einfach von der Lebenssituation ab. Aber generell kostet Schlaf erstmal kein Geld. Und Schlaf ist eben wichtig. Alkohol haben Sie gerade schon als Vergleich angesprochen. Auf Alkohol verzichten ist gesund fürs Gehirn. Auf Rauchen verzichten ist noch besser fürs Gehirn. Alles das kostet auch kein Geld, es spart sogar Geld. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig. Natürlich gibt es die auch nicht umsonst, aber es ist tatsächlich, es ist langweilig. Da denkt man nicht dran an Biohacking. Da denkt man nicht dran, dass man sagt, ja, iss halt ab und zu ein bisschen Gemüse oder so. Und genauso regelmäßig Sport machen. Und wenn man das tut, wenn man sich ausgewogen ernährt, regelmäßig Sport macht, nicht raucht, nicht trinkt und einigermaßen guckt, dass der Schlaf passt, dann hat man im Grunde genommen schon alles soweit abgedeckt, was die Neuropsychologie einfach fürs gesunde Gehirn vorgibt.
Herr Dr. Föhrlich hat einmal über fluide und kristalline Intelligenz geschrieben. Ist das auch im Bereich der Mythen einzuordnen oder tatsächlich sind das Fakten?
Also auf jeden Fall macht jede Aufspaltung dieses IQ-Konzepts, Intelligenzkonzepts, macht für mich erstmal Sinn. Es gibt unterschiedliche Kulturen, einfach rede ich auch im Buch drüber, dass einer der größten Intelligenzforscher jetzt inzwischen dazu übergegangen ist und gesagt hat, er glaubt, andere Kulturen haben ein besseres Konzept von Intelligenz, wo es dann nochmal aufgespalten wird. Also das eine ist, was Sie mit Sicherheit auch schon mitbekommen haben, dass eben emotionale Intelligenz zum Teil dazugerechnet wird, zum Teil nicht. Und das ist aus meiner Sicht was vollkommen anderes, als was man normalerweise unter Intelligenz oder IQ versteht.
Wird aber auch sehr umstritten wahrgenommen, dass emotionale Intelligenz gar nicht so existent ist, wie man das darstellt. Ja? Ist nicht replizierbar.
Ja, kommt drauf an, über welche Teile wir widersprechen. Wie gesagt, also ich beziehe es nochmal auf dieses Teil dieser Sportlichkeit. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, dieser Sport-IQ, dieses Olympia-Quotient existiert so nicht als Konzept. Und ich sage, ja gut, aber wir haben ja trotzdem, wir wissen, es gibt Ballgefühl, wir wissen, es gibt Balancegefühl. Also in dem Moment, wo man es aufspaltet in kleinere psychometrische Bereiche, macht es dann irgendwo mehr Sinn. Deswegen diese emotionale Intelligenz, da weiß ich auch nicht, was es da für einen Gesamtfaktor gibt, wie der sich irgendwie zeigt. Aber mit Sicherheit gibt es einfach Eigenschaften, die für so ein emotionales Mitgefühl stehen, die auch testbar sind. Und die eben ab und zu in dieses Konzept, allgemeine Konzept Intelligenz mit reingezählt werden, ab und zu nicht. Und generell denke ich, macht es methodisch mehr Sinn, von den großen Faktoren wegzugehen und zu sagen, wir gucken uns die kleinen Eigenschaften an. Das ist zum Beispiel in der Persönlichkeitspsychologie sieht man das auch, dass man sagt, es gibt verschiedene, ich wollte sagen Persönlichkeitsstörungen, tatsächlich geht man jetzt inzwischen weg von der Idee, dass es Persönlichkeitsstörungen gibt, aber ich sag mal, es gibt verschiedene Persönlichkeitskonstrukte, sowas wie Narzissmus oder auch alles Mögliche, was da gibt. Und inzwischen gibt es eben die Idee, dass man sagt, das macht mehr Sinn, auf die Eigenschaften zu schauen, die das für uns ausmachen. Also zum Beispiel, dass man wenig Mitgefühl hat und dass man irgendwie mehr auf sich achtet und so. Dann lass uns auch auf die Dinge gucken, die Dinge messen und ein bisschen von diesen Konstrukten weggehen, die wir uns da über die Jahrzehnte zusammengestellt haben. Und ähnlich sehe ich das bei Intelligenz genauso, dass also die Aufspaltung in kristallinen Fluid mit Sicherheit sinnvoll ist, weil ich sagen würde, tendenziell sollten wir eher noch mehr aufspalten und eher sagen, okay, aber guck mal, dieser Test, diese Testeigenschaft, die sagt was aus, wie die Person dann eine andere Aufgabe lösen kann, ohne dass man auf diesen zugrunde liegenden Faktor zurückgreifen muss.
Aber wenn wir jetzt die Alterung des Gehirns mit aufgreifen, da ist die Frage, wie kann man sich dagegen schützen? Viele empfehlen Sudoku, ja, die anderen empfehlen Kraftsport und sagen, vor allem Muskelmasse ist jetzt kausal positiv oder korreliert positiv mit fitem Gehirn im Alter. Ja. Was denken Sie drüber?
Da kommt es ein bisschen drauf an, wo wir die Gefahr sehen für das Gehirn im Alter. Also das eine ist eben der normale Abbau, der normale Energieverlust, sage ich jetzt mal. Und das andere ist, dass eben im höheren Alter zum Beispiel Demenzen und so weiter dazukommen. Und der Schutz, den man einrichtet, hängt auch so ein bisschen davon ab, wogegen sich das Gehirn schützen soll. Also ich weiß, dass es bei Alzheimer-Demenz, meines Wissens, ist es so, dass sich da auch eine gute Korrelation zeigt mit eben solchen, also Sudoku-Style-Rätseln oder einfach wie auch welchen Beruf man hatte, ob das das ist, dass das Gehirn sehr gefordert hat und so weiter. Und das ergibt für mich durchaus Sinn, weil die Prozesse, die Dinge, die das Gehirn unterbrechen und aufhalten, wenn so eine Alzheimer-Demenz auftritt, sind Dinge, um die sich das Gehirn ein Stück weit drumherum bauen kann, wenn es die Möglichkeit hat, wenn es flexibel ist und so weiter, wenn es plastisch ist. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der Mechanismus hält und dass man sagt, wer sein Gehirn im jüngeren Alter gut angestrengt hat, die ganze Zeit eine gute Übung hat, der hat dann ein leichteres Spiel, dass das Gehirn zumindest länger standhalten kann gegen die Auswirkungen von dieser Demenz. Ich bin nicht sicher, ob das einfach beim altersbedingten Abbau auch so ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Sport tatsächlich hilft. Ich weiß nicht, ob der Kraftsport jetzt besser wäre als zum Beispiel Ausdauersport, aber auf jeden Fall alles, was irgendwo den Körper auch so auf der Ebene von wirklich Proteinen, die im Körper sind, gesund hält und fit hält und sich umbaufähig hält, dass das durchaus auch wirklich einen Einfluss darauf hat, wie das Gehirn sich auch umbauen kann. Also da ist unser Körper tatsächlich einfach so ein Stück weit ein Gesamtsystem, bei dem man systematische Auswirkungen erzeugen kann, ja.
Das ist wie immer ausgewogene, auch hier Komposition der Sporttätigkeiten, aber die Metastudien sagen, dass Kraftsport tatsächlich deutlich, deutlich einprägsamer ist und für klassische Alterungsprozesse, da muss glaube ich gar nicht Demenz sein oder Alzheimer in dem Kontext, aber einfach, dass man fitter bleibt. Was macht eigentlich ein Handy mit unserem Gehirn, Herr Dr. Föhr? Wenn man, ich weiß nicht, wie viele Telefonnummern Sie jetzt in den letzten 3 Jahren auswendig gelernt haben oder wann Sie letztes Mal eine Karte zur Orientierung genutzt haben. Das ist hier eigentlich Abschalten unseres Gehirns. Jetzt kommt noch KI dazu, wo man die Texte auch sich schreiben lässt. Was tut das mit unserem Gehirn?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ändert sich ja unsere Aufgabenstellung sehr. Also mir geht es so wie vielen anderen auch. Ich erinnere mich an Telefonnummern aus der Kindheit von alten Freunden, aber nicht oder sehr wenig an die Nummern, die mir jetzt wichtig sind, sondern die habe ich eben alle im Handy. Und dann ist die Frage, ist es gut oder schlecht? Also zum ersten Mal ist es jetzt weder noch, sondern das ist einfach eine andere Aufgabenstellung, als es früher war. Aber die Kernfrage, auf die Sie abzielen, ist ja auch, gehen uns da Kompetenzen verloren, die wichtig sind. Kartenlesen, klar, wir brauchen kein Kartenlesen mehr, wir haben alle GPS dabei. Da stehe ich in einer Sonderposition, weil ich konnte noch nie Karten lesen, ich bin da nie damit klargekommen. Ich freue mich einfach immer, dass ich GPS dabei habe. Aber insgesamt ist natürlich die Frage, gehen uns da kulturell Eigenschaften verloren, die wichtig sind? Und das finde ich nie eine triviale Frage. Es war ja ein Stück weit schon immer so, also der technische Fortschritt ist jetzt massiv schneller, als es in der Vergangenheit war. Aber auch in der Vergangenheit war es ja schon so, dass wir immer Kompetenzen eingebüßt haben und dafür neue gelernt haben und so weiter. Und ich denke, ein Stück weit, in gewissem Maß ist es auch ein normaler Prozess, der jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir automatisch das Gehirn damit überfordern oder nicht. Das heißt, generell bin ich da wenig besorgt, aber das heißt nicht, dass ich ganz unbesorgt bin, weil man natürlich dann im gleichen Zug schauen muss, aber was gewöhnen wir uns dann dafür an? Was sind die Prozesse, die jetzt wichtig sind? Und wenn Sie Handys sagen, denke ich zum Beispiel auch dran, wie wir Informationen anders aufnehmen. Denke ich dran, dass einfach Informationsvermittlung sehr viel schneller geworden ist, als es früher war. Und auch das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist generell schlecht, aber wo man durchaus darauf achten muss, wollen wir das so? Und wozu führt es dann, wenn halt Information eher snackable geworden ist und so weiter und man weniger in die Tiefe geht? Und das sage ich als jemand, der jetzt inzwischen schon 3 Bücher geschrieben hat, bei denen es lauter kurze Kapitel gibt. Also ich versuche es ja auch snackable zu machen, aber will auch nicht, dass diese Eigenschaft der tieferen Analyse irgendwo verloren geht. Deswegen denke ich, also ein Auge muss man schon drauf haben, was das Handy mit uns macht. Genau, aber mein GPS mache ich trotzdem nicht aus.
Ich kann es nachvollziehen. Es gibt ja bestimmt einen Quotient für den Orientierungssinn, bin mir ziemlich sicher.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ich bin da auch nicht sehr gut, kann ich ja nicht bekennen dazu, Herr Dr. Föhl. Eine andere Frage, wenn jetzt also digitale Medien vor allem beim Lernen etwas mit uns tun, man sieht jetzt, dass viele skandinavische Länder sich vom digitalen Lernen entfernen und kehren zurück zu Papierunterricht. Sie sagen ja in Ihrem Buch, es gibt unterschiedliche Lerntypen, aber das ist auch zum Teil ein Mythos, dass man unterschiedlich lernen sollte. Gibt es da allgemeingültige Empfehlungen, die Sie in heutigem Zeitalter abgeben können?
Ja, allerdings tatsächlich weniger Empfehlungen, als man denkt, wenn man wirklich nur guckt, was hat sich in der Forschung bewährt. Also auf jeden Fall gibt es verschiedene Lernstile, die einem unterschiedlich liegen können, dass man je nach Thema, je nach Situation mit dem einen Medium oder mit dem anderen Medium klarkommt. Aber was tatsächlich der Mythos dran ist, ist, dass man die Lernmaterialien speziell vorbereiten muss, um dem Lerntypen entgegenzukommen. Also dass man sagt, aha, diese Schülerin ist ein visueller Typ, diese Schülerin ist ein auditiver Typ und deswegen müssen wir jetzt diese Lernmaterialien anpassen auf die jeweilige Person. Davon ist man ausgegangen, dass es stimmt, davon gehen auch immer noch viele Lehrkräfte aus, aber in den Studien zeigt sich das nie. Also es zeigt sich dann kein größerer Lernerfolg, wenn man es daraufhin die Materialien anpasst. Das war eine Überraschung, das ist zwar schon eine Weile klar, aber es ist noch nicht wirklich bei allen angekommen. Und was man stattdessen tun kann, ist, dass man die Präsentation der Lernmaterialien eher anpasst auf den Lerninhalt und auf das Lernziel. Also will ich jetzt zum Beispiel Vokabeln pauken, damit ich in 2 Wochen oder in einer Woche die Klausur bestehen kann und dann ist es mir egal, dann habe ich sowieso wieder vergessen. Dann brauche ich ein anderes Lernen und das kann das Lernziel sein, weil der Unterricht ist ja darauf ausgerichtet, dass es dann zum Erfolg führt auf die Art. Und wenn das so ist, dann brauche ich ein anderes Lernen, als wenn ich sage, okay, ich will jetzt verstehen, was der Einfluss der Philosophie auf den Wissenschaftsbetrieb ist, wo man wirklich sagt, es reicht nicht, einzelne Elemente auswendig zu lernen, sondern es muss ein Verständnis gefördert werden. Und dann zeigen sich eben andere erfolgreiche Lernstrukturen. Dann kann es zum Beispiel mehr Sinn machen, ich mache eine Diskussion in der Klasse oder in meiner Peer Group, als dass ich mir jetzt hinsetze und einzelne Texte und Worte auswendig lerne. Und das scheint einen größeren Einfluss zu haben, also Lerninhalt, Lernziel, scheint einen größeren Einfluss darauf zu haben, welches Lernelement, welche Lernform besser ist oder zum höheren Erfolg führt, als jetzt dieser individuelle Lerntyp.
Mhm. Okay. Und was macht künstliche Intelligenz mit uns und mit unserer Zukunft? Haben Sie sich da Gedanken gemacht, Herr Dr. Föhl? Weil das, meine, wenn man jetzt die aktuellen Studien anschaut, dann haben wir einen absolut ungewöhnlichen Trend. Früher hat die Technologie meistens die, sagen wir, einfachen Jobs angegriffen. So mit künstlicher Intelligenz greift man jetzt eigentlich die Top 10, Top 20 intellektuellsten Jobs an. Und wenn man bedenkt, dass das auch die Jobs sind, die besonders viel Wohlstand bekommen und auch sehr viel konsumieren, wird das auch etwas mit unserer Wirtschaft machen, wenn die wegfallen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen?
Also da muss man vorwegschicken, das ist jetzt so für die Wissenschaftskommunikation aus 2 Gründen ein Thema, bei dem man vorsichtig sein muss, was man sagt. Das eine ist, die Wissenschaft bewegt sich sehr langsam. Diese moderne KI, die wir jetzt haben, gibt es noch nicht sehr lang. Ne? Ich glaube, Ende 2022 kam ChatGPT raus und hat da so einen großen Sprung gemacht oder einen großen neuen Schritt eingeführt. Das ist jetzt für die Forschung nicht so anders, als wenn das letzten Freitag passiert wäre. Also die Studien brauchen immer so ein paar Jahre, bis sie wirklich gefestigt sind und so weiter. Das heißt, da gibt es eben momentan viel Spekulation und viel könnte vielleicht sein und so weiter. Und das andere ist eben, dass KI ein unvorstellbar breites Feld ist. Und was immer... Ne, ich mache immer den Fehler, wenn ich über ChatGPT oder große LLMs rede, dass ich dann KI sage, Und dann kommt jemand und sagt, okay, aber das trifft doch überhaupt nicht zu auf die KI, die ich verwende und so. Und das war halt eben was Kleineres, Spezialisierteres. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich sag mal, bei den großen LLMs, da habe ich tatsächlich ein Auge drauf. Eine Sache, die ich mit Besorgnis verfolge, ist das, was jetzt inzwischen so ChatGPT-Psychose genannt wird, dass im Umgang mit, also dass Leute sich zum Beispiel einsam fühlen, deswegen mit einem Chatbot interagieren und der Chatbot dann dazu führt, dass eine psychische Störung entweder entsteht oder zumindest verschlimmert wird. Und da ist jetzt gerade so der Stand, das ist noch, auch das ist noch nicht auf Forschungsniveau ausgewertet. Momentan gibt es so breite Umfragen unter TherapeutInnen, die dann eben ausdrücken, ob sie da besorgt sind oder nicht. Und es gibt Einzelfälle, die journalistisch aufgearbeitet wurden, wo das sowas aufgetreten ist, wo man jetzt aber noch nicht sagen kann, wie schlimm ist dieses Thema. Man weiß auch noch nicht, wie gut sind die Barrieren, die die Hersteller einbauen können, um sowas zu verhindern. Da ist noch viel unklar. Und das, was Sie mich jetzt aber gefragt haben, ging in eine andere Richtung. Da ging eher wirtschaftlich und Jobabbau und so weiter. Und da habe ich noch weniger eine Ahnung davon, wozu das wirklich führen könnte. Was ich im Buch so ein bisschen schnippisch sage, ist, dass ich eben den Eindruck habe, die künstliche Intelligenz ist ähnlich wie die menschliche Intelligenz, von der wir es hatten, dass sie in ihrem Wesen eher überschätzt wird, dass wir eher zu viel zutrauen und bestimmte Schwächen deswegen eher übersehen. Also einfach tendenziell, dass wenn man jetzt von dem System erfährt und man probiert es ein bisschen aus, dass man dann eher einen Fokus drauf hat, was gut funktioniert und so ein bisschen übersieht, was schlecht funktioniert. Und das ist sowas Ähnliches bei Intelligenz auch, wo ich denke, da würde ich mich einfach freuen, wenn die Leute so ein bisschen einen anderen Blick dafür entwickeln und würde ich es nochmal mehr hinterfragen, als sie es vielleicht tun und auch mehr sagen, okay, aber was bringt mir das wirklich und was ist der Schaden, den ich davon habe? Immer wenn ich mit Leuten über KI rede oder über LLMs rede, habe ich den Eindruck, es ist noch nicht ganz bei allen angekommen, dass die Daten nicht auf dem eigenen Laptop bleiben oder dass die eben die eigenen Daten auch für andere Sachen verwendet werden. Auch diese Idee, dass viele LLMs dafür designed sind, einem so ein bisschen nach dem Maul zu reden, ist nicht unbedingt allen bekannt. Bestimmte Schwächen, auch in der Informationsfindung, sind nicht allen bekannt. Da muss aus meiner Sicht viel Aufklärungsarbeit noch geleistet werden. Ich fand es einen unheimlich interessanten Fall. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben mit dem jemand im Internet, ein Blogger im Grunde oder ein YouTuber, der ChatGPT gebeten hat, die Zeit zu stoppen, während er eine Meile läuft. Haben Sie das gesehen? Weil das wurde dann so groß, dass tatsächlich bei Sam Altman, beim OpenAI-Chef gelandet ist. Also jemand hat ChatGPT genommen, hat gesagt, also ich laufe jetzt eine Meile und stopp bitte die Zeit. Und er hat aber sofort darauf gesagt, jetzt bin ich wieder da, wie lange hat es gedauert? Also die echte Antwort wäre gewesen, akkurate Antwort wäre gewesen, ein paar Sekunden. ChatGPT hat gesagt, 7 Minuten 42 Sekunden. Weil ChatGPT hat keine Stoppuhr. Was es machen kann, ist, es kann eine plausible Antwort raussuchen auf die Frage, wie lange habe ich jetzt eben gebraucht, eine Meile zu laufen. Da war das eben eine gängige Zeit und deswegen hat es die Antwort gegeben. Und da hat der Bot jetzt nichts falsch gemacht. Der ist halt nur nicht designed, die Zeit zu messen und hat deswegen sozusagen nach seinem System, nach seinem Denken die beste Antwort rausgebracht. Und da ist im Grunde nichts dran auszusetzen. Ich sage jetzt nicht, dass ChatGPT schlecht ist, weil es keine Stoppuhr hat. Aber das Verständnis muss zunehmen, dass man einfach weiß, wenn ich diesem Bot eine Frage stelle, dann ist das die Basis, auf der er mir die Antwort gibt. Da wird er nicht die Zeit messen, sondern wird behaupten, die Zeit gemessen zu haben und wird eben mir eine plausible Antwort geben, basierend auf den Lerndaten. Und da, wie gesagt, das sage ich gar nicht, dass der Bot was falsch macht, aber da muss mehr Information an die Leute, was er wirklich tut und wie das Denken wirklich funktioniert.
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das keine Intelligenz ist, sondern das sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ja. Die maximale Wahrscheinlichkeit bei der Anordnung der Wörter zusammenbringt. Und das ist das, was unglaublich hilft, das zu entzaubern. Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeitsrechnung immer besser. Und vor allem, wenn man Ahnung hat, kann man das wirklich einschätzen, was da rauskommt. Und das ist die Gefahr, wenn man ohne Ahnung mit ChatGPT arbeitet, kann man die Antworten nicht bewerten. Und ohne Expertentum wird man da auch ein Problem haben. Das ist wie Excel. Wenn man Excel nicht richtig benutzen kann, kann man das für einen Taschenrechner extrem schnell ausrichten, aber man wird nie ein Künstler. Ja,
ja, genau. Ich habe am Anfang, als das Thema neu aufkam, sehr viel einfach gewettert im Internet über wie gesagt, LLMs generell oder KI generell. Und dann habe ich Druck gekriegt speziell aus einer Ecke, nämlich Leute, die es fürs Programmieren verwenden. Also auch Freunde von mir, die im Programmiererbereich sind, die gesagt haben, Jens, ich verstehe überhaupt gar nicht, was du da erzählst. Das stimmt doch alles gar nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und wir haben gemerkt, im Programmieren ist es einfach nochmal ein viel besseres Tool, auch diese großen LLMs, weil da sitzen Leute dran, die verstehen in aller Regel, was das LLM tut, weil es sind Leute, die Programmieren kennengelernt haben. Und beim Programmieren ist es auch so, dass üblicherweise ein Fehler sehr schnell erkannt wird und auch klar wird, wo der Fehler liegt und also dass es einen Fehler gibt und wo er feststellbar ist. Und dann kann es ein tolles Tool sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ChatGPT, erklär mir den Unterschied zwischen Marxismus und Leninismus, dann gibt er mir eine Antwort, bei der ich nicht bewerten kann, was ist der Wahrheitsgehalt. Weil ich weiß es ja nicht, sonst hätte ich einen Bot nicht gefragt. Ich selbst weiß die Antwort nicht, sonst müsste ich ja nicht fragen, was ChatGPT dazu denkt. Und ich werde eine Antwort bekommen, die definitiv plausibel klingt, mit Sicherheit auch ein Stück weit auf Fakten beruht, aber ich kann dann nicht beurteilen, wo die Fakten aufhören und wo die Halluzination beginnt. Und das halte ich für wirklich gefährlich.
Ja, nachvollziehbar. In diesem Kontext fand ich auch bei Ihrem Buch im Kapitel Ich natürlich die Frage nach dem freien Willen. Und das ist jetzt das erste Buch, das ich in unserer Reihe, also über 140 Folgen, was mir tatsächlich dieses Thema nahegebracht hat, weil ich mich vor ein paar Jahren damit auch beschäftigt hatte und habe einen Artikel darüber geschrieben und fand das total faszinierend. Auch wenn man die Frage nicht eindeutig beantworten kann, was schätzen Sie? Was ist ein freier Wille und gibt es den überhaupt, Herr Dr. Föhl?
Im Buch drücke ich mich dann so ein bisschen drumherum, weil da halte ich mich auch wieder an das, was eben die Neuropsychologie wirklich sagen kann. Und es gab eben eine Zeit, in der die Neuropsychologie ich will nicht sagen, dass der Konsens war, aber als es eindeutige Hinweise aus der Neuropsychologie gab, dass von der Gehirnforschung her wir keinen freien Willen haben, sondern unsere
Liebesexperimente.
Genau, Liebesexperimente und auch zu den nachfolgenden Studien dazu, die im Grunde genommen gesagt haben, es gibt Prozesse in unserem Gehirn, auf die haben wir keinen Einfluss und auch keinen Einblick und die finden statt, bevor wir eine bewusste Entscheidung treffen. Und deswegen heißt es, eigentlich trifft unser Gehirn die Entscheidung und unser Ich hinkt nur hinterher. Und das ist erstmal spannend, auch wenn ich überhaupt diese Unterscheidung mache, auch im Buch dieses, das heißt ja mein Gehirn, das Denken und ich, aber generell diese Unterscheidung zwischen Gehirn und Ich ist auch was, bei dem nicht alle Leute in der neuropsychologischen Forschung überhaupt mitgehen. Dass sie sagen, aber unser Ich ist ja unser Gehirn. Und ich sage, nein, es gibt schon Momente, wo wir nicht wissen, warum wir etwas erleben, nicht wissen, warum wir etwas auf eine Art empfinden. Und für mich ist es dann eine sinnvolle Unterteilung zu sagen, mein bewusstes Ich ist etwas anderes, als was im Gehirn stattfindet. Und da war es eben so in dieser Forschung, der Libet-Forschung, dass diese Unterscheidung nochmal extremer gemacht wurde und gesagt wurde, nein, unser Körper trifft im Grunde eine Entscheidung und unser Ich kriegt es dann nur mitgeteilt. Und das wurde dann sehr stark entkräftet später. Also man hat sich das einfach nochmal genauer angeguckt und hat gesehen, nein, nein, also es gibt zwar Prozesse zu unterschiedlichen Zeiten, aber nichts davon widerspricht wirklich diesem Konzept der freien Entscheidung und des freien Willens und so weiter. Das heißt, offiziell sagt die Neuropsychologie, macht jetzt keine harte Aussage darüber, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Und schiebt auch so ein bisschen den Ball weiter an die Philosophie, die halt auch so ein bisschen entscheiden muss, wie ist die Welt überhaupt? Ist unsere Welt deterministisch? Ist es uns alles vorgegeben und so weiter? Es hat auch immer wieder am Leute was aus der Quantenphysik dazu zu sagen, weil sie eben sagen, es gibt auf der Quantenebene rein zufällige Prozesse, die sonst in der mechanistischen Physik nicht gibt, was so die Grundlage von freien Willen sein könnte. Aber da sage ich jetzt, für mich ist nichts davon eindeutig genug. Ich glaube, momentan ist es nur so eine Abschätzung. Und wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, mir aus meiner Sicht widerspricht nichts dem Konzept des freien Willens und für mich fühlt sich so an, als hätten wir freien Willen. Deswegen bin ich eher auf der Seite. Aber rein aus der rein wissenschaftlichen Seite muss man, glaube ich, sagen, es ist einfach unklar.
Für mich war das irgendwo die Einordnung zwischen Kompatibilisten und Deterministen. Das heißt, es gibt eindeutig Faktoren. Also ich habe ja auch vom sozialen Umfeld gesprochen, das einen prägt. Ja, und wenn da eine geprägt wird, dann werden die Glaubenssätze einen leiten. Und dann ist das auch nachvollziehbar, aber trotzdem, irgendwann ist die Entscheidung bei einem, wenn man bewusst macht, okay, mein Vater hätte das jetzt so gestaltet, dass man sagt, ich mache das anders. Und dann ist die Frage, es war vielleicht auch schon bei dir so einprogrammiert, dass du immer dem Vater widersprichst, weil du immer widersprechen wolltest. Und dann ist die Diskussion ziemlich langatmig, ja, ob es einen freien Willen gibt oder nicht.
Ja, es ist schwierig, weil im Grunde könnte man es ja nur nachweisen, indem man irgendwas tut, das komplett unsinnig ist, das einem nichts bringt oder sogar einen Schaden anrichtet und das auch nicht auf irgendeiner Grundlage fußt. Und dann ist die Frage, warum würde man das tun? Und selbst wenn man das dann tun würde, könnte jemand im Nachhinein argumentieren und sagen, ja, aber du bist ja draufgekommen wegen dem und dem und so. Also es ist schwierig und das geht im Bereich der Philosophie, wo andere Leute sehr viel Ahnung haben, sehr viel mehr Ahnung haben als ich.
Und wissen Sie, wo Intuition im Gehirn sitzt oder sitzt sie im Bauch?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich sehe den Bauch immer als ein sehr gutes Sinnbild, dass man sagt, weißt du was, das muss in deinem Gehirn stimmen, aber dein Bauch muss dir auch sagen, dass es richtig ist. Tatsache ist, das findet mit Sicherheit im Gehirn statt. Es gibt auch immer wieder Prozesse, Denkprozesse und auch Erinnerungsprozesse, die uns nicht immer unbedingt bewusst sind. Also wir haben solche Dinge wie, es gibt Beispiele aus der Gedächtnisforschung, dass Leute zum Beispiel die bewusste Erinnerung an irgendwas verloren haben, an irgendeinen Prozess, aber der Körper erinnert sich noch dran. Man kann da so Konditionierungsexperimente machen. Also ganz klassisches Beispiel, jemand, der eine anterograde Amnesie hat, das heißt, das ist jemand, der kann keine neuen Gedächtnisinhalte bilden und den setze ich dann ins Labor. Das heißt, ich kann das jeden Tag machen, der wird sich nicht dran erinnern, weil er eben jeden Tag neu das Gedächtnis verliert. Und wenn ich dem aber dann eine Aufgabe gebe, bei der er einen Stromschlag zum Beispiel bekommt, wenn er es tut, überraschend, dann wird er irgendwann diese Aufgabe nicht mehr machen wollen. Und er wird mir aber nicht erklären können, warum er die nicht machen will. Weil dieses bewusste Gedächtnis, dass er einen Stromschlag bekommen hat, ist weg oder wurde nie gebildet. Aber der Körper erinnert sich noch dran. Diese grundlegenden Konditionierungsprozesse finden nach wie vor statt, weil die haben einfach nichts mit dem bewussten Erinnern zu tun. Das heißt, wir haben sozusagen eine körperliche Erinnerung, die durchaus die Psyche beeinflussen kann, eine Entscheidung beeinflussen kann und sagen kann, weißt du was, mach diesen Test nicht mit. Ich habe den Eindruck, da passiert was Böses, wenn du das machst. Und das entspricht aus meiner Sicht durchaus der Definition von Intuition. Und jetzt war es ein Beispiel aus der Gedächtnisforschung, der pathologischen Gedächtnisforschung, dass das Gedächtnis gefehlt hat, aber es ist natürlich auch ein Prozess, der im normalen Leben auch stattfindet, im gesunden Gehirn. Dass wir Erfahrungen machen, die finden wir gut oder schlecht. Wir erinnern uns vielleicht nicht mehr bewusst dran, aber das nächste Mal, wenn eine Situation kommt, ist einfach eine gewisse Grunderinnerung da, dass der Körper einfach sagt, weißt du was, letztes Mal, als die Konstellation so war, haben wir die Entscheidung so getroffen und es war fürchterlich. Und jetzt machen wir es lieber anders. Und dann ist es auch ein Gefühl, das man ernst nehmen soll. Also auch das ist individuell unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, sie laufen immer mit so einem grundlegenden Nervositätslevel durch die Welt und ihr Körper sagt ihnen immer, sie sollen es nicht machen. Das ist natürlich dann auch schlecht, aber in manchen Fällen kann es sinnvoll sein zu sagen, ich weiß, rational sollte ich das machen, aber mein Bauch sagt mir schon irgendwie, das andere ist die bessere Entscheidung. Und je nach Situation kann das durchaus vernünftig sein, so zu machen.
Ich glaube, das ist auch die Perspektive von Professor Gigerenz im Vergleich zu Kahnemann, der da jetzt nicht so ganz d'accord ging mit dieser Einschätzung. Aber sie haben ja auch das System 1 und System 2 mitbeschrieben. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, warum da diese Unterschiede bestehen. Sind diese Systeme, die Unterteilung noch stichhaltig oder gibt es da wieder schon Widerlegungen?
Also Widerlegung auf keinen Fall. Aber ich habe es mir tatsächlich auch nochmal angeguckt, einfach weil das auch so ein großer Hit war und auch wirklich so eine schöne Erklärung war, wie das Gehirn, wie das Denken funktioniert. Und da habe ich das natürlich nochmal angeguckt und wollte schauen, gibt es da ein Update dazu. Und also widerlegt ist es nicht und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber was so passiert ist, dass so eine gewisse Aufweichung stattfindet, dass die Leute es jetzt sagen, die Forschung jetzt sagt, ganz so wild ist es nicht mit diesem schnellen Denken und langsamen Denken oder diesem Kurzschlussdenken und vernünftigen Denken. Es gibt schon diesen Unterschied, aber man kann zum Beispiel auch wirklich dieses erste Denken nochmal auf eine Art verbessern, dass der Unterschied so ein bisschen verwässert wird. Also bei Kahnemann ist es auch ein bisschen so, dass man sagt, es gibt Situationen, da haben wir Zeitdruck, da haben wir emotionalen Druck und dann treffen wir Entscheidungen, die nicht vernünftig sind, die nicht vernünftig durchdacht sind und das ist eine unterschiedliche Denkweise. Und das Wichtige ist zu unterscheiden, all das stimmt. Und neuere Forschung sagt es aber ja, aber wir können durchaus auch bei diesem ersten Denken schon eingreifen, bei diesem schnellen Denken und so ein bisschen die Welt um uns herum designen und auch unser Denken designen auf eine Art, dass es nicht so schlimm ist, wenn man dieses erste Denken verfällt. Ich mochte dafür dieses Beispiel, es kommt aus dem Englischen, measure twice, cut once, also zweimal messen, um einmal zu schneiden. Und dass man das als Leitlinie im Kopf behält, dass man sagt, wenn ich eine Aufgabe mache, die ist wichtig und die ist vor allem unwiederbringlich, lieber nochmal eine Messung einführen. Und so knipst man dieses schnelle Denken so ein bisschen aus, weil das ist was, das kann man sich so basisch merken, dass es auch dann, dieser Gedanke, dieser Leitspruch, dass der auch auftaucht, wenn das erste Denken aktiv ist und wenn ich unter Zeitdruck bin und unter emotionalen Druck bin und ich sage dann, weißt du was, aber nein, ich mache es trotzdem so. Und damit weicht man das so ein bisschen auf und es hat sich eben gezeigt, dass dieses, Debiasing, wie es genannt wird, also dieses Entfernen von dem Bias, den man hat, funktionieren kann und damit es dann einfach nicht mehr so schlimm ist, wenn man ins erste Denken, ins schnelle Denken verfällt. Ein Problem dabei ist, dass sich auch immer wieder zeigt, dass es kein allgemeines Debiasing gibt, sondern dass es von Situation zu Situation kommt oder von Problem zu Problem, man sich das neu erarbeiten muss. So, wie muss ich mein erstes Denken schärfen, damit es gut funktioniert? Aber da gibt es ein paar coole Ansätze, die ich fand. Ich habe was gesehen, so eine Liste von, also habe ich auch ein Buch drin, eine Checkliste von Dingen, die man prüfen sollte im Krankenhaus, zum Beispiel bei der Behandlung von PatientInnen, wo jeweils dabei stand, okay, prüfe das, weil es gibt diesen Bias. Also so prüfe, überleg nochmal, wer hat mir die Informationen über den Patienten gegeben? Kann ich vielleicht diese andere Person nicht leiden und denke deswegen, oh, das ist bestimmt falsch. Also diese Biases, die man eben im Alltag bei der Arbeit haben kann, sodass man sagt, was habe ich von Patient für einen Eindruck? Ne? Ist der mir sympathisch, ist der mir unsympathisch? Weil das kann auch dazu führen, dass man Informationen anders wertet. Und das war so eine Checkliste, die immer halt auch erklärt hat, warum diese Frage, dieses Item drin ist. Und das kann helfen. Das kann helfen, auch in stressigen, dringenden Situationen nochmal auf dieses langsamere, vernünftigere Denken zuzugreifen.
Sehr, sehr, sehr spannend. Also Phil, wenn man jetzt sich vorstellen würde, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen nur einen einzigen Satz drunter schreiben. Was wäre das für ein Satz?
Da komme ich jetzt mit was ganz anderem um die Ecke, weil es ist auch ein Thema drin, über das wir uns noch gar nicht ausgetauscht haben. Ich habe ein Kapitel über Hoffnungslosigkeit drin. Es gibt überraschend viel Forschung aus der Neuropsychologie über das Thema Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und das ist mir, wenn wir es jetzt auf einen Satz runterbrechen soll, dann wäre das auf jeden Fall eine Erkenntnis aus diesem Kapitel, weil es war mir einfach wichtig, was reinzumachen. Ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, in der viele Leute die Hoffnung verlieren oder auch die in Gefahr sind, die Hoffnung zu verlieren. Und da war es mir wichtig zu sagen, was da die Hirnforschung dazu sagt. Und im Grunde genommen sagt die Forschung, und das wäre der Satz, auf den ich es runterbrechen würde, bevor du die Hoffnung aufgibst, check nochmal, ob es wirklich gerechtfertigt ist oder ob das nur was ist, das dein Gehirn dir sagt. Das ist jetzt ein bisschen ein großer, verschachtelter Satz. Aber genau, weil wir wissen einfach, dass wenn eine Situation negativ ist, wenn eine Situation sehr schlecht ist, dann kann unser Gehirn uns vermitteln, aha, das ist eine sehr schlechte Situation und sie ist zudem auch ausweglos. Es ist zudem unsinnig, sich dagegen zu wehren und es wird auch immer so bleiben. Und es liegt nicht in deiner Hand, was dran zu machen. Und es kann natürlich manchmal stimmen, aber das muss nicht stimmen. Und ich habe auch tatsächlich da Leitlinien reingemacht aus der psychologischen Forschung, von Dingen, von Fragen, die man sich stellen kann, um zu schauen, in was für einer Situation befinde ich mich gerade. Ist sie nur schlecht oder ist sie zudem auch hoffnungslos? Weil wenn sie hoffnungslos ist, dann ist es wichtig, es anzuerkennen. Wenn ich jetzt in einem Beruf bin oder in einer Beziehung bin und ich weiß, es wird nicht mehr besser, es wird nur noch schlechter, dann kann es Sinn machen, das anzuerkennen, zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Also aufzugeben, das ist komplett okay, wenn es die Situation gewährleistet. Aber manchmal sind wir halt auch in Situationen, die wir eigentlich regeln können, und dann sagen, aber es ist irgendwie eigentlich, ich glaube nicht, dass ich was ändern kann, ich glaube nicht, dass es von allein besser wird, also gebe ich lieber auf, ohne dass es gerechtfertigt ist. Und deswegen wäre es mir wichtig, wenn die Leute eine Sache aus dem Buch mitnehmen, da sich auf die Forschung zu berufen und zu sagen, lass mich mal nachchecken, ob das wirklich auch alles so ist, wie ich den Eindruck habe.
Oder so diese erlernte Hilflosigkeit von Zellmann, glaube, von der Sie auch sprechen. Aber vielleicht in diesem Kontext eine andere Frage. Es gibt ja einen gewissen Streit zwischen linksprogressiven und konservativen Perspektiven, inwiefern man die Eigenverantwortung fürs eigene Leben übernehmen sollte und weniger das Systemdesign permanent in den Vordergrund schieben sollte. Also in diesem Kontext, wie Sie gerade eben beschrieben haben, dann versuchen, CEO des eigenen Lebens zu sein, ist das dann günstiger für das Gehirn oder nicht?
Also das Wichtigste finde ich, die Realität so anzuerkennen, wie sie ist und zu versuchen, Biases aus dem Weg zu gehen. Und deswegen CEO des eigenen Lebens zu sein, das ist etwas, das klingt total sinnvoll und auch das Gefühl der Kontrolle zu haben, ist, was das dem Gehirn und der Psyche gut tut. Genau, Sie haben angesprochen das Konzept der gelernten Hilflosigkeit von Seligman. Seligman sagt jetzt inzwischen, dass es eigentlich ein falscher Begriff ist und dass er sagt, es ist nicht die Hilflosigkeit, die gelernt wird, sondern die Kontrolle. Also ich bin dann in einer Situation und ich muss erstmal lernen, gibt es die Kontrolle, kann ich hier was dagegen tun? Und das ist der Lernprozess, der stattfindet und dass man sozusagen, dass der Default die Hoffnungslosigkeit ist. Was auch ein bisschen traurig klingt, aber nochmal, solange man es anerkennt, dass es so ist, kann man damit umgehen. Und deswegen CEO des eigenen Lebens zu sein, klingt generell erstmal gut. Aber gerade wenn man es auf eine politische Ebene hebt, ist es auch was, das gern ausgenutzt wird. Und diese, wie Sie sagen, diese Eigenverantwortung. Ich sag mal, wenn man Eigenverantwortung propagiert, dann kann der Grund dafür auch sein, dass man sagt, man will keine staatlichen Unterstützungssysteme haben. Und dann wird es so ein bisschen politisiert und vielleicht in eine Richtung gedrängt, in der es eigentlich nichts verloren hat. Auch da kommen wir in den Bereich der Philosophie, wo sich andere Leute besser auskennen als ich. Fürs Gehirn würde ich sagen, das Wichtigste ist anzuerkennen, in welcher Situation habe ich Kontrolle, in welcher Situation habe ich keine Kontrolle, in welcher Situation bin ich auf Hilfe angewiesen. Und es kann unter Umständen einfach anders sein, als man denkt. Es kann sein, man denkt, man ist auf Hilfe angewiesen, aber man kann es selber machen. Oder es kann sein, man denkt, man kann es selber machen und stellt fest, das ist nicht so. Und da würde ich sagen, für die Psyche ist die Hauptsache, da zu versuchen, den eigenen Bias möglichst zu überwinden und möglichst bei dem zu landen, wie die Situation wirklich ist.
Die Philosophie haben wir mehrmals schon erwähnt. Ich finde es auch da, ein paar tausend Jahre Erkenntnisse sind hilfreich, der Stoizismus. Also in diesem Kontext sehr, sehr hilfreich.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss mich nur davon abgrenzen, weil es einfach Leute gibt, die da sehr viel mehr Bescheid wissen. Und ich halte mich immer gern an die Sachen, bei denen ich mich besser auskenne.
Das hilft grundsätzlich, vor allem in der Wissenschaft.
So ist es. Ich habe in meinem ersten Buch habe ich eine Stelle drin, wo ich gesagt habe, sowas wie, wenn man da nicht aufpasst, gerät man ganz schnell in den Bereich der Philosophie. Und dann hat mein Lektor gesagt, okay, aber so formuliert klingt es ein bisschen negativ. So formuliert klingt es, als würde man besser nicht in die Philosophie reingeraten. Und ich habe gesagt, genau so war es gemeint, wir lassen es so stehen. War aber natürlich auch scherzhaft gemeint, überspitzt gesagt. Aber Tatsache ist einfach nur, da gucke ich einfach nur, dass ich mich nicht in Aussagen verleiten lasse, die in der Philosophie klar sind, dass es nicht so ist, sondern da halte ich mich an das, was ich gelernt habe.
Herr Dr. Füll, Sie haben ja mehrere Jahre in Kalifornien verbracht.
Florida.
In Florida. Und gibt es einen Unterschied in der Mentalität und der Hoffnungslosigkeit zwischen diesen zwei Systemen, Deutschland und Florida?
Würde ich schon sagen. Also ich finde es auch nicht so ungewöhnlich, dass es da etwas ist, das von der Kultur beeinflusst wird. Und ich glaube, bei den Amerikanern generell und in Florida vielleicht noch mal mehr, wird diese Eigenverantwortung noch mal höher gewertet. Also auch wenn es um sowas geht, wie ob man Geld für gute Zwecke spenden will, dass das deutsche Verständnis eher so ist, dass man sagt, ich muss kein eigenes Geld spenden oder ich will auch nicht so viel spenden, weil ich den Eindruck habe, ich zahle Steuern von Staat, der sich dann drum kümmert, dass Obdachlose zum Beispiel eine Wohnung haben können und so weiter. Also auch nicht, ich sage nicht, dass allgemein bei allen so ist und ich sage auch nicht, dass das System funktioniert und so weiter. Ich sage nur, es geht eher die Einstellung kulturell eher in die Richtung und dass bei den Amerikanern eher in Richtung geht, ich will nicht, dass der Staat das für mich entscheidet. Ich will Geld spenden, mir ist es wichtig. Aber das gebe ich mit eigenen Händen an die Stellen, wo ich denke, dass es hilfreich ist. Und da ist jetzt weder das eine falsch noch das andere. Das ist einfach nur so eine Grundeinstellung, die sich einfach kulturell so ein bisschen unterscheidet. Und das ist eben nicht nur beim Geldspenden so, sondern bei allen möglichen Dingen, dass man eher sagt, in Florida eher sagt, im Zweifel will ich in Ruhe gelassen werden von staatlichen Systemen. Und in Deutschland eher sagt, ich verlasse mich drauf und ich freue mich, dass es die Systeme gibt, die dann eingreifen, wenn was schiefläuft. Und auch da wieder, wie gesagt, das kann einem das eine besser passen als das andere. Glücklich ist man, wenn man die Freiheit hat, zu überlegen, in welchem System man lieber wohnen und arbeiten will. Aber es ist definitiv ein Unterschied, ja.
Spannend, spannend. Herr Dr. Füll, hatten Sie zuletzt ein sehr spannendes Buch gelesen, das Sie beeindruckt hat? Oder vielleicht grundsätzlich ein Buch gelesen, das für Ihr Leben entscheidend war?
Also eines, ich lese gerade eins nochmal, das ich vor über 20 Jahren gelesen habe und mich sehr geprägt hat, was Wissenschaftskommunikation angeht. Und zwar von Carl Sagan, der so der Begründer, der zumindest der US-amerikanischen Wissenschaftskommunikation war. Und es heißt The Demon Haunted World. Es hieß auf Deutsch Der Drache in meiner Garage, wird aber nicht mehr verlegt, habe ich gesehen. Und es ist im Grunde genommen Mitte der 90er geschrieben, kurz bevor er gestorben ist, und hat so einen Rundumschlag gemacht über, warum Wissenschaft wichtig ist und auch in welchen Bereichen er damals in den 90ern in den USA vor allem gesehen hat, dass es an Wissenschaftsverständnis mangelt. Das heißt, es sind so ein paar Sachen drin, die jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell sind, aber er hat wirklich eine einfach wahnsinnig klare Beschreibung darüber gemacht, was es mit Wissenschaft auf sich hat.
Und war er nicht Astrophysiker auch, oder?
Er war Astrophysiker, genau. Er war unter anderem verantwortlich für manche der Voyager, genau, so Missionen und so weiter, ja.
Es gibt ja einen Lehrstuhl in den USA, wo eine Österreicherin Nein.
Ja, genau, Lisa Kaltenegger, ne?
Und ja, die war bei mir auch. Ja.
Sehen Sie, hier unter den wenigen Büchern, die ich direkt hier habe, weil ich sie immer hier direkt Zugriff
ja, genau.
habe. Alien Earth, genau, von Lisa Kaltenegger. Ja, total beeindruckende Forscherin, genau. Und genau, das stimmt, ich hatte es vergessen, aber die ist auf dem Lehrstuhl, richtig, ja.
Ja, und die war bei uns auch vor, weiß nicht, 50 Folgen oder
so. Ja, sowas. Super.
Ja. Ja. Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Vielleicht, wenn Sie einen Ratschlag als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden, was wäre das denn, Dr. Föhl?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Also für mich jetzt nicht unbedingt für andere Menschen, sondern was für mich am meisten.
Wie Sie möchten, wir sind flexibel.
Also, ich habe ja einmal den Sprung gemacht, zum einen von Florida nach Deutschland, aber gleichzeitig auch aus der Forschung hinaus in die Wissenschaftskommunikation. Also seit etwas über fünf Jahren bin ich nur mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt und nicht mehr in der aktiven Forschung. Und da war ich mir unsicher, ob ich den Sprung wagen soll. Und ein Freund und ehemaliger Kollege von mir hat mir da einen Ratschlag gegeben, mach doch einfach, weil den Weg zurück findest du schon auch wieder. Wenn du versuchst doch mal, wenn es in einem Jahr auseinanderfällt, da findest du wieder deine Position in der Forschung, das kriegst du hin. Und das hat mir den Mut gegeben, den Schritt einfach zu wagen, und das war im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung. Deswegen würde ich sagen, für mich persönlich war das wahrscheinlich der beste Ratschlag. Ob ich jemals einen Ratschlag bekommen habe, wo ich sage, okay, das würde ich auch auf alle Fälle an alle anderen weitergeben, ist allgemeingültig, bin mir nicht so sicher. Dafür wird, glaube ich, nichts Gutes sein.
Vielleicht dann die abschließende Frage. Ich habe über freien Willen und dann Einordnung im philosophischen Bereich gesprochen. Was ist für Sie dann Sinn des Lebens, Herr Dr. Föhl?
Das ist natürlich die größte vorstellbare Frage. Und ich glaube, philosophisch ist vermutlich meine Antwort zu dem Existenzialismus zuzuordnen, dass ich sage, das Leben ist das, was man für sich selbst draus macht. Also ich hab Kinder, die erfüllen mich sehr, und für mich ist es absolut wichtig, da meine Zeit, meine Energie vor allem dafür einzusetzen, für andere da zu sein, zu gucken, dass es den Leuten in meinem Freundeskreis möglichst gut geht, und einfach zu schauen, dass man Freude hat und dass das Leben funktioniert und man für andere da ist. Also ganz, ganz simpel. Und damit schiebe ich einen großen Teil der Frage von mir ab, und ich sage, nein, ich bestimme das für mich, für mein Leben, was da für mich sinnvoll ist. Und aber das ist meine ehrliche Antwort drauf.
Das wunderbare Abschluss, ja, mit der Selbstbestimmung und CEO des eigenen Lebens zu sein, das passt ja wiederum auch sehr gut dazu. Ich bedanke mich herzlich für die wissenschaftskommunikative Übermittlung der Erkenntnisse aus Ihrem Buch, und bin mir sicher, das wird auch zu Bestsellern gehören, Herr Dr. Föhl. Auf jeden Fall lohnt sich hineinzulesen.
Vielen lieben Dank. Dankeschön für die Einladung, es war sehr schön.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.